Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich sage es oft, aber es ist halt im Bitcoin-Space auch oft wahr. Ich habe heute eine wirklich, wirklich spezielle Folge für euch. Ich spreche heute über die Überalterung der Gesellschaft mit meinem Gast Urs, der sich damit extrem viel auseinandergesetzt hat, der selber in der Altenpflege arbeitet. Wir sprechen darüber, ob wir als Gesellschaft oder wie wir als Gesellschaft den Wandel schaffen von einer wachsenden in eine schrumpfende, weil das kommt auf uns zu. Wir werden in Deutschland, in Österreich die Sozialsysteme, so wie sie heute sind, keinesfalls am Laufen halten können, aber Bitcoin gibt uns eine alternative Möglichkeit der Planung, eine Rückkehr vielleicht in ein etwas klareres, etwas einfacheres Leben. Auch die Familie wird durchaus als Struktur gestärkt von diesem Wandel, sagt Urs. Und ich glaube, diese mehr als 50, 60 Minuten, dieser Podcast, der zahlt sich für jeden aus. Ich werde es am Schluss auch sagen, ich habe in 700.000 Folgen, die ich auf Englisch gehört habe, dieses Thema nicht einmal thematisiert gehört. Bin mega dankbar, dass es das im deutschen Space so gibt und wünsche euch gute Unterhaltung bei dieser sehr ernsten, aber verdammt wichtigen Folge über Demografie und Bitcoin. Ich freue mich ganz außerordentlich, den Urs aus Süddeutschland, aus dem Allgäu, oder? Kommst ja, du zu genau. uns begrüßen zu dürfen. Du bist extra hergekommen. Erstmals vielen Dank dafür. Ich freue mich immer wahnsinnig. Und wir sprechen heute über ein Thema, das dir ganz speziell am Herzen liegt, das uns allen am Herzen liegen sollte und das auch, so wie alle Themen, mit Bitcoin zu tun hat. Und das ist die Demografie.
Genau.
Wir sind zu alt. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, wir werden immer älter. Die ganze Welt wird auch älter. Und vor allem die westlichen Länder, die werden sehr alt jetzt, auch in Zukunft mehr werden. Und es wird wahrscheinlich ein Thema sein, das uns die nächsten Jahre vor allem begleiten wird.
Und wie bist denn du, also wer bist du, wie bist du dazu gekommen? Weil wenn man dir so folgt auf Twitter und du hast Vorträge auch gemacht und schon ein paar andere Podcasts, da merkt man so richtig, dass dieses Thema, das hat dich voll im Griff. Und das taugt mir total, also solche Leute zu treffen, auch im Bitcoin-Space. Was ist deine Story?
Ja, also meine Story ist, dass ich seit 2001 in der Pflege arbeite. Ich habe mich in meiner Jugend schon viele Gedanken gemacht über die gesellschaftlichen Zusammenhänge. Und also ich habe früher auch mit offenen Karten, nennt sich diese Sendung, das war, glaube ich, aus Arte, genau. Arte, ja. Und wo halt dann die gesellschaftlichen Zusammenhänge zwischen den Ländern erklärt werden. Also das fand ich damals schon richtig spannend. Ja, und dann bin ich 2001 in die Pflege reingekommen und habe dann auch live mitbekommen, wie die Gesellschaft so altert, und habe mich dann auch überlegt, wo endet das mal und wo geht es dann weiter, oder wo kommt mal ein Punkt, wo es nicht mehr weitergehen kann. Und während meiner Ausbildung, die habe ich 2006 gemacht, habe ich ein Praktikum auch gemacht. Da muss man dann so Reflexionsgespräche führen, beziehungsweise so Texte zusammenstellen. Und dann habe ich damals schon ein Zitat aufgeschrieben, wo mich dann auch bewegt hat von den Gedanken her. Und zwar lautet es, dass also der Wohlstand und der medizinische Fortschritt unserer westlichen Welt ist ein Segen, aber auch ein Fluch, mit dem wir noch lernen müssen, umgehen zu können. Und das hat mich jetzt viele, viele Jahre begleitet, auch in meiner Tätigkeit, weil ich halt auch immer mehr den Markt gesehen habe, die Menschen, die Gesellschaft, ja, der schrumpfende Anteil der Gesellschaft. Personalmangel in der Pflege ist ja schon ein Riesenthema und schon auch sehr lang bekannt. Und ja, und dann hat mich eigentlich, und da kommen wir jetzt eigentlich schon zu Bitcoin, wo ich dann halt die Puzzleteile gemerkt habe, okay, das Puzzleteil hat mir noch gefehlt und das war eigentlich Geld, was Geld ist. Und dann halt die Begrenztheit von Bitcoin. Das hat dann Mindblowing ausgelöst.
Genau. Kannst du, also ich glaube, das Grundproblem der Überalterung, das hat man schnell verstanden. Welche Auswirkungen das hat und was man dagegen unternehmen kann, ist schon komplizierter. Aber kannst du jetzt, niemand ist will sich beschweren, wenn wir zu schnell zu Bitcoin kommen.
Ja, das passt.
Kannst du das erläutern, wie sozusagen das Problem der Überalterung mit Bitcoin zusammenhängt oder was Bitcoin da tun kann?
Bevor wir so weit gehen, würde ich vielleicht jetzt erst einmal das Grundverständnis aufbauen, warum wir eigentlich zusammenhocken und warum das ein Problem sein könnte in Zukunft.
Ausgezeichnet, dann machen wir das.
Ja, Also Babyboomer habt man wahrscheinlich schon öfters gehört, demografischer Wandel auch. Das wird schon seit wahrscheinlich 40 Jahren rum, 30 Jahren rum. Und wir sind halt jetzt in der Situation, dass das, was jetzt vor 40 Jahren gesagt worden ist, dass das jetzt halt gerade eintritt. Und das Problem ist, dass jetzt die geburtenstarken Jahrgänge, die nach dem Krieg geboren sind, in die Rente gehen. Die gehen schon ein paar Jahre in die Rente, aber jetzt haben wir nach dem Krieg den Babyboom.
Jetzt kommt die Masse. Jetzt geht die
genau,
Masse.
Genau, also die ist jetzt im Grunde 70 Jahre gewandert, diese Masse im Arbeitsmarkt, und die geht jetzt in Rente. Und das Problem ist eigentlich, dass die geburtenstarken Jahrgänge von damals zu wenig Kinder bekommen haben, um diese Renteneintritte zu kompensieren. Und das ist rechnerisch in Deutschland so, hänge mich jetzt eher den Zahlen fest, ungefähr 18 Millionen Menschen werden jetzt bis 2035 in Rente gehen. Und rechnerisch, die ja schon geboren sind, kommen nur 11 Millionen ungefähr nach. Also wir haben eine Lücke von 7 Millionen Menschen, die nicht kompensiert werden können durch den aktuellen Arbeitsmarkt. Und diese Situation ist nicht nur Deutschland begrenzt, es ist weltweit so das Problem der westlichen Welt und vor allem in Europa. Österreich ist so, du kannst Deutschland geteilt durch 10 machen, dann hast du die Zahl für Österreich.
Österreich hat tatsächlich, was die Geburtenrate und auch die Zuwanderung betrifft, eine bisschen bessere Perspektive als Deutschland tatsächlich. In Westeuropa gibt es eigentlich nur ein Land, das eine vernünftige Demografie hat, und das ist Frankreich.
Ja.
Und Österreich ist tatsächlich, glaube ich, sogar auf Platz 2. Nicht gut, aber besser noch als Deutschland.
Ja, und auch als Zuwanderungsland ist es ein bisschen attraktiver. Also man merkt auch, die Deutschen wandern aus nach Österreich, in die Schweiz. Viele in die Schweiz, also da wird es da ein bisschen kompensiert. Absolut. Und der Punkt ist halt ein ganz interessantes Beispiel. Ich habe letztens mit einem gesprochen, der ist Pflegekraft und der ist aus Bosnien. Ist vor 5,5 Jahren mit seiner Familie hergezogen. Und mit 2 Kindern, Frau und er. Und dann war es so, dass die Eltern in Bosnien pflegebedürftig geworden sind und dann musste die Frau und die 2 Kinder wieder zurück.
Aber er ist noch da.
Und er ist noch da, ja. Und er ist eigentlich damals hergekommen, weil er im Gesundheitssystem so wenig verdient hat und nicht sein Leben finanzieren konnte. Dann ist er nach Deutschland gekommen, um das irgendwie hinzukriegen. Und es ist auch so, dass halt die Zuwanderung aus Osteuropa auch Auswirkungen hat auf die Familien vor Ort, da nicht drauf vorbereitet sind, auf diese Strukturen. Und die letzten Jahre hat er gesagt, dass sich jetzt die Löhne um 30% gesteigert haben im Gesundheitssystem. Und wenn er jetzt anfängt, die Steigerung der Löhne in Bosnien zu vergleichen mit den Lebenserhaltungskosten hier in Deutschland, dann gibt sich das die Waage und jetzt ist er wieder überlegen, ob er wieder zurückgeht.
Solide rechtliche und juristische Beratung, das ist im Bitcoin, Krypto, Blockchain etc. Bereich wahnsinnig wichtig. Echte Experten sind da Arthur Stadler und Oliver Völkel von SV Law, die haben da in den letzten Jahren schon einiges an juristischer Pionierarbeit geleistet und kennen sich in diesem Bereich wirklich aus, ja, wie keine zweite Anwaltskanzlei, die ich kenne. Ich freue mich deshalb, Sie als offiziellen Law-Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. Wer rechtliche oder regulatorische Fragen hat, etwa zum Datenschutz, wer sich bei seinen Vertragsverhandlungen mit Partnern und Investoren absichern will oder Kontakt mit europäischen Behörden oder der Finanzaufsicht hat, der kann sich bei Stadler Völkel Rechtsanwälte die kompetente Beratung holen, die er braucht. Einfach melden bei svlaw.at. Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien. Unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li. Das heißt, wir haben, also du korrigierst mich, wenn ich mich irre. Ja? Ja. Eines der Grundprobleme einer überalterten Gesellschaft ist mal das Rentensystem. Also einfach nur die Frage, wie viele produktive Teile der Gesellschaft bezahlen für die, sage ich mal, unproduktiv, und ich will damit den Rentnern nicht zu nahe treten, die haben sich ihre Rente verdient, darum geht es nicht, aber das System ist in Deutschland und Österreich ist ein Umlageverfahren, das heißt, das ist quasi ein Ponzi-Scheme.
Ja,
es
genau.
Es ist, wenn nicht genügend Leute reinkommen, dann bricht es zusammen. Ja?
Genau.
Das ist ein Problem, aber das ist nicht das gesamte Problem. Also eine überalterte Gesellschaft hat ja auch andere Eigenschaften, die wird träger, weniger innovativ, und hat die alte Bevölkerung ist natürlich bei den Wahlen überrepräsentiert, und das hat natürlich langfristig auch andere Auswirkungen. Und jetzt, was du jetzt noch zusätzlich sagst, ist, dass die Kompensation durch Zuwanderung auch schwieriger wird, weil die Länder, aus denen diese Menschen vor allem zuwandern, jetzt schon so ausgemergelt sind, dass dort die Nachfrage steigt und dadurch die Löhne steigen und die Leute eigentlich wieder zurückgezogen werden. Weil Osteuropa, was die Demografiestruktur betrifft, ist ja komplett, also um das jetzt auf Deutsch zu sagen, Osteuropa ist komplett am Arsch. Oder? Also da ist gar nichts mehr, was die Demografie betrifft.
Die haben genau die gleichen demografischen Probleme. Ich habe letztens eine Sendung gesehen, da ist aus Rumänien, da wandern ja auch viele ab aus Rumänien, und die holen sich jetzt die Menschen aus Nepal, weil die auch Mangel haben an Menschen. Und ich denke auch langfristig wird der Wohlstand meiner Meinung nach sinken müssen, weil auch wenn wir jetzt zum Beispiel ganz viel Zuwanderung hätten, wenn wir uns ganz hübsch machen könnten, ganz Europa könnte sich hübsch machen, dann ist es ja trotzdem so, dass die Menschen hier reinkommen und auch alt werden. Also wir verschieben das Problem eigentlich meiner Meinung nach nur ein bisschen nach hinten, um das zu kompensieren. Und wie du schon richtig sagst, das eine ist das Rentensystem und die finanzielle Lage der Staaten und so weiter, aber das andere sind ja auch die Bedürfnisse von uns allen. Wir haben viel die letzten Jahrzehnte immer mehr so Prozesse auch in die Arbeitsteilung, in die Wirtschaft gegeben, egal ob das jetzt Kindererziehung ist, Pflege der Eltern und sowas. Und das kommt jetzt im Grunde den Familien wieder zurück, weil die das nicht mehr erwirtschaften können, weil es ja keine weniger helfenden Hände geben wird in Zukunft. Also von daher glaube ich, dass jetzt wahrscheinlich der Punkt eintritt, wo unser ganzes System, Wirtschaftssystem, Geldsystem, die Bedürfnisse so ein bisschen mal einen Scheitelpunkt erreicht haben, wo es kippen könnte. Und es gibt ja schon ein paar Länder in Japan zum Beispiel oder Südkorea. Also Japan ist so ein Blick in die Zukunft für uns, meiner Meinung nach. Wenn man das jetzt auf die ganze Welt skaliert, Japan ist eine Insel, ist noch extrem älter als wir. Die haben ganz geringe Zuwanderung. Das liegt auch an der Gesellschaft selber, dass die das gesellschaftlich nicht zulassen. Ich glaube, Japan ist, glaube ich, zu 250% verschuldet, wenn ich jetzt richtig bin. Und die schrumpfen seit 10 Jahren schon. Also ich glaube, pro Tag schrumpfen die um 2000 Menschen.
Aber Japan hat auch teilweise die glücklichsten und am längsten lebenden Menschen, die sich am besten ernähren und das beste nicht unbedingt Sozialsystem, sondern das beste soziale System. Also ich habe mal ein Buch gelesen über Japan und deren Lebensweise. Da gibt es eine Stadt, ausgerechnet, ich glaube, ausgerechnet Hiroshima, also die Stadt, die durch die Atombombe getroffen wurde, wo die meisten Menschen leben, die über 100 Jahre alt sind. Mhm. Und die leben dort in Einklang mit der Natur und vor allem der Gesellschaft. Also da ist sehr viel Gemeinschaft da, sehr viel gemeinsame Aktivitäten. Etwas, was ja zum Beispiel in Österreich und in Deutschland außerhalb, also am Land, klar, gibt es alles. In den Städten wird das eher von tatsächlich den Zuwanderern gelebt und nicht von den Deutschen und den Österreichern.
Ja, also die Gesellschaft tickt da schon ein bisschen anders. Die arbeiten auch viel, viel länger als wir. Sie haben auch ein gleiches Pflegesystem. Also die haben auch die DRGs zum Beispiel, die wir in Deutschland haben, die Abrechnungssysteme im Krankenhaus. Mhm. Also die haben sich ein bisschen was abgespiegelt, auch von unseren Sozialsystemen. Ja, und deswegen glaube ich auch, dass der demografische Wandel, die Renteneintritte jetzt nicht das kompensieren, wie jetzt Japan das kompensiert. Wobei da jetzt auch die Tendenz so ist, dass Kindergärten teilweise in Pflegeheime umfunktioniert werden, weil die einfach zu wenig Kinder haben.
Das ist doch Wahnsinn.
Das ist der Wahnsinn. Und die Dörfer sterben aus im Grunde, weil die Jungen sind gegangen und dann sind noch die Alten zurück.
In Japan, da gibt es zum Beispiel YouTube-Videos, da gibt es dann lustige amerikanische YouTuber, die nach Japan ziehen und dann Häuser um 1 Euro kaufen und die renovieren. Ja?
Genau. Wenn wir gerade bei Immobilien sind, da ist es ja auch so ein Thema, dass die Babyboomer, die geboren sind, die haben die Kinder gekriegt Und was ganz viel auch zu beobachten ist bei diesen alten Menschen, die ich versorge zu Hause, die haben ein Haus gebaut oder eine Wohnung gekauft, haben, was weiß ich, 100 Quadratmeter blockiert, weil die Kinder noch da waren, die Kinder sind ausgezogen, die Kinder haben genauso gebaut und gekauft, und aber die Eltern bleiben dort leben in dieser Wohnung, die auf den Flächenverbrauch viel zu hoch ist, auf den Menschen runtergerechnet. Und es wird jetzt auch interessant werden, was die nächsten Jahre geschieht, weil wenn jetzt diese Menschen, die geburtenstarken Jahrgänge in 10, 15 Jahren auch langsam versterben, wird dieser Wohnraum frei, und kann gut sein, dass regional das dann auch ein Überangebot an Immobilien gibt und vielleicht, dass dieser Wertspeicher nicht mehr so funktioniert, wie er mal funktioniert hat.
Real Estate ist eine Shitcoin.
Genau. Ja,
das ist halt, und ich glaube, da sind wir wirklich gleich schon eigentlich beim Kern der Verbindung von Demografie und Ökonomie. Auf einer ganz, ganz basic Ebene in Deutschland, aber auch global, hatten wir in den vergangenen 50 Jahren, 70 Jahren ein permanentes Wachstum an Menschen, mhm, und dadurch ein Wachstum an Nachfrage. So, und jetzt, korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber ich glaube, bis ins Jahr 2040 haben wir nach den derzeitigen Projektionen global den Peak erreicht, und von da wird die Menschheit schrumpfen. Ist das richtig?
Ja, global gesehen ja.
Das heißt, wir haben zusätzlich zu der Herausforderung durch die technologische Deflation, die uns bei dem helfen wird, haben wir die Herausforderung einer demografischen Deflation, die auf ein inflationäres Geldsystem trifft.
Genau.
Das kann nicht funktionieren. Weil die gesamte Basis, selbst wenn man an Fiat Money komplett glaubt, wenn man komplett brainwashed Keynesian ist, ja, die ganze Basis liegt Wachstum bedingt Geldmengenwachstum. Aber wenn ich kein Wachstum bei der Bevölkerung habe, dann habe ich nicht notwendigerweise immer Wirtschaftswachstum. Und Wirtschaftswachstum selbst ist ja auch kein Selbstzweck. Das heißt, wir brauchen ein Umdenken, sage ich mal.
Genau. Da sind wir nämlich jetzt bei den demografischen Übergängen. Also es gibt den demografischen ersten Übergang, der ist ungefähr vor 250 Jahren eingetreten zur industriellen Revolution. Das hat mit der Spinnmaschine angefangen. Und damals war es so, dass das erste Mal die Produktivität so stark gesteigert werden konnte, dass auch alle Menschen ernährt worden sind. Also früher war die Produktivitätssteigerung nicht so stark. Es waren dann mehr Geburten, aber diese mehr Geburten haben dann dazu geführt, dass die Menschen wieder zu wenig Nahrung hatten und dann wieder ein bisschen runtergegangen ist mit der Sterbe. Oder die Sterberate wieder hochgegangen ist. Und damals war es so, dass Wohlstand, also dass die Menschen sich aus der Armutsfalle lösen konnten durch die Produktivitätssteigerung. Und dadurch ist dann die Sterberate gefallen. Also die Kinder sind weniger gestorben. Früher sind ja sehr viele, ich glaube jedes fünfte Kind ist früher gestorben. Früher war es auch so, dass die Lebenserwartung nur bei 30 Jahren alt, also man ist im Durchschnitt nur 30 Jahre alt geworden. Ich glaube, 50% der Kinder sind, bis sie 15 waren, auch gestorben. Und dadurch ist die Sterberate gesunken, die Menschen haben länger gelebt. Und erst einige Jahre später ist die Geburtenrate auch gesunken wegen dem Wohlstand. Und in dieser Zeit gab es eine richtige Bevölkerungsexplosion. 1800 war es so, dass wir 1 Milliarde Menschen waren auf der Welt. 100 Jahre später waren wir 2 Milliarden. Und jetzt 2000 waren es dann jetzt schon fast 8 Milliarden. Oder wir sind jetzt auch schon bei 8 Milliarden. Also wir haben unseren Wohlstand, unsere Bevölkerung immer weiter erhöht. Die Produktivität wurde gesteigert durch technischen Fortschritt. Und da fühlt sich natürlich Fiat wohl.
Und ich meine, Fiat denkt natürlich immer kurzfristig. Jetzt hatten wir gerade erst vor wenigen Tagen die Meldung, dass in Deutschland so viele Menschen leben wie noch nie zuvor.
Ja, genau. Und das ist auch bedingt durch den Ukraine-Krieg, durch die Flüchtlinge. Ich habe mir auch gleich gedacht, oho, jetzt schauen wir mal, wie das dann mit der Zuwanderung wird. Angenommen, wir hätten den Krieg jetzt nicht, ist auch die Frage, ob dann diese ganzen Menschen auch bleiben und ob sie auch in den Arbeitsmarkt integriert werden, weil darum geht es ja. Also eigentlich brauchst du ja eher Zuwanderung in den Arbeitsmarkt und nicht in die sozialen Systeme. Da ist zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Ranking ablegen darf, sehe ich USA und Kanada wirklich gut positioniert. Ja. Die haben seit vielen Jahren, auch durch die Green Card und so, haben die Zuwanderung. In Deutschland ist es so, dass eigentlich mir auch ein bisschen ausbluten, weil viele Leute, die gut ausgebildet sind, die wandern auch ab in andere Länder, finnischen Länder, Österreich, Schweiz.
Oder USA, Kanada.
Oder USA, Kanada. Ja. Dann ist auch noch das Manko mit deutscher Sprache halt. Viele andere Länder sind hübscher, haben nicht so viele Steuern und Abgaben, Amtssprache Englisch und so weiter.
Aber daran kann es nicht liegen, dass die Deutschen nach Österreich auswandern. Also es mag vielleicht ein bisschen hübscher sein, aber auch das ist nicht immer gegeben. Und die Steuern und Abgaben, die Bürokratie und so weiter sind wahrscheinlich noch schlimmer als in Deutschland.
Ja. Ja, und jetzt sind wir halt in einer Position oder in einer Entwicklung. Also es gibt das Modell der demografischen Übergänge, die beschreiben, Sterberate sinkt, Geburtenrate sinkt. Irgendwann ist es so, dass dann auch die Geburtenrate unter die Sterberate sinkt. Das heißt, wir haben, oder ein Land hat dann mehr Todesfälle als Geburten. Das heißt, ein Land schrumpft. Und das tun viele Länder auf der Welt auch schon. Und viele Länder können nur stabil bleiben durch die Zuwanderung. Also in Deutschland ist es so, dass seit 1973 die Geburtenrate unter die Sterberate gefallen ist. Also eigentlich würde Deutschland seit 50 Jahren schrumpfen. Aber nur durch die Zuwanderung aus anderen Ländern konnten wir bis jetzt unseren Wohlstand halten. Und und jetzt ist es halt so, dass die Frage ist, wie viele Länder sich noch hübsch machen können im weltweiten Ranking. Es ist so, dass die ganze Welt bis auf Afrika unter 2,1 Kinder schon gefallen ist.
Und 2,1 ist die Ersatzrate, richtig? Also wenn wir im Schnitt 2,1 Kinder bekommen, dann würden wir zumindest das Bevölkerungslevel halten.
Genau, also das 2,1 ist die Fertilität, die Fruchtbarkeit der Frau, beziehungsweise eine Gesellschaft braucht 2,1 Kinder, um stabil zu bleiben. Und wenn die unter zwei fällt, dann schrumpft eine Gesellschaft. Das ist ja so, es gibt den Vater und die Mutter. Und wenn die jetzt ein Kind kriegen, ist ein Kind da und Vater und Mutter sterben, dann ist nur ein Kind da. Also braucht es eigentlich zwei Kinder, dass es gleich bleibt. Und viele Länder oder eigentlich fast alle Kontinente fallen schon unter diese 2,1 Kinder, außer Afrika. Die wachsen jetzt noch in Zukunft.
Schon interessant, hä?
Ja, absolut.
Es gibt 21 Millionen Bitcoin und die Ersatzrate ist 2,1.
Stimmt. Da hast du recht, das habe ich noch gar nicht beachtet.
Ja, ist mir schon einmal aufgefallen. Ja,
Wahnsinn.
Die Zahl, die Numerologie von Satoshi Nakamoto lässt immer wieder ganz tief blicken, wobei wir natürlich nicht wissen, es kann auch Zufall sein. Ja. Aber es ist mir deswegen eingefallen, weil es gab da von der UNO gab es mal die Agenda 21, die auch danach benannt war. Also nach dem 21. Jahrhundert, aber auch eben nach der Ersatzrate, weil die das schon auch erkannt haben, das Problem. Ja. Und du hast halt auch zusätzlich, es wird halt nicht drüber geredet. Das finde ich interessant. Wir hatten die Flüchtlingskrise. Da haben wir gelabert und gelabert über Solidarität und Offenheit und Refugees Welcome und das Ganze war ein unfassbarer politisches Getöse. Klammer auf, ganz anders als bei der Ukraine, da ist es einfach geschehen, hat keiner. Ne?
Ja.
Und dann habe ich diese Grafik gesehen vor ein paar Wochen über das Durchschnittsalter der deutschen Bevölkerung. Und das geht rauf, 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 rauf. Und dann plötzlich macht es im Jahr 2015 einen Knick und geht seitwärts. Und dann habe ich mir gedacht, warum sagt sie das eigentlich nicht? Da, als Merkel gesagt hat, wir schaffen das, hat sie nicht geredet über die Integration oder so, oder über die Menschlichkeit. Der ging es ausschließlich darum, den Durchschnitt der Bevölkerung das Alter zu drücken, um überhaupt eine Chance zu haben. Wie du richtig sagst, es bringt nur dann was, wenn die Menschen nicht ins Sozialsystem, sondern ins Arbeitsleben einwandern. Mhm. Aber darum ging es. That was the whole story.
Ja, also demografisch war das positiv gesehen. Ob das jetzt auf die Sozialsysteme und die Integrationen auf dem Arbeitsmarkt ist ein anderes Thema.
Ja, einfach ist es sicher nicht, das wissen wir. Ja,
ja absolut. Und es ist ja auch so, wir brauchen eine Nettozuwanderung jedes Jahr aufs Neue von 400.000 Menschen. Und diese 400.000 Menschen müssten eigentlich direkt die Renteneintritte ersetzen. Also nicht, dass die jetzt auch noch Ausbildungen machen oder so, das wird geschehen, klar. Schau die Frage, wie es dann läuft mit der Anerkennung der Berufe in den anderen Ländern halt, in Deutschland oder auch in anderen Ländern. Aber rechnerisch bräuchte man ungefähr 400.000 Menschen, die direkt in den Arbeitsmarkt einsteigen und die Renteneintritte ersetzen. Das andere ist ja auch das große Thema Frau, die Beschäftigung der Frau, dass die gesteigert wird.
Was aber gleichzeitig schlecht für die Geburtenrate ist.
Ja, und auch, also das wurde auch mal in einem Artikel besprochen, dass das Problem ist ja, wir brauchen ja, also diese Rentner, die jetzt in Rente gehen, die sind ja nicht weg. Die sind vom Arbeitsmarkt weg. Und die leben noch, die konsumieren noch, brauchen dann auch Pflege, die brauchen auch irgendwann Gesundheitsleistungen. Und der Punkt ist natürlich, diese Renteneintritte, die von den Babyboomern, die waren ja in jeder Branche. Egal, ob das jetzt in der IT ist, Industrie, egal, Handwerk, egal wo. Und speziell halt in der Kindererziehung, Schule und Pflege. Wenn die jetzt in Rente gehen, haben die eine Auswirkung, oder wenn diese Plätze, die jetzt frei wären, nicht ersetzt werden, hat das ja Auswirkungen auf meistens die Familien und im Speziellen auch die Frauen, weil dann halt es keinen Krippenplatz gibt, keinen Kindergartenplatz, keine Pflegekraft, die vielleicht die Eltern pflegt, teilweise auch Schule, dass es zu wenig Lehrer gibt.
Du hast es schon erwähnt, nicht? Wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der die Kindergärten zu Altenpflegeheimen umfunktioniert wird, ist das nicht unbedingt ein Signal, dass du mehr Kinder kriegen sollst, obwohl das nur dringend notwendig wäre.
Ja, ja, und das sind halt alles so Punkte, die meiner Meinung nach da ein bisschen dagegen spielen. Das gleiche Thema Wohnungen. Wir brauchen jetzt massiv Zuwanderung, noch mehr als sonst. Und jetzt haben wir auch schon zu wenig Wohnungen. Also ich denke, von daher wird es schwierig werden, noch mehr Menschen und im Speziellen halt die Frauen noch mehr in Arbeit zu bringen oder in Vollzeit oder ähnliches. Und ganz ehrlich, also du weißt es vielleicht auch selber, Kinder, es ist schon eine Meisterleistung, wenn beide Elternteile berufstätig sind und alles organisieren. Also ich habe meine Mutter auch gefragt, wie hast du denn das alles hingekriegt? Sie hat damals gesagt, ja, sie war halt 10 Jahre zu Hause. Und du konntest dich trotzdem irgendwie Lebensunterhalt ernähren. Der Vater war halt schaffen. Also von daher ist die Frage, wie wir dieses lösen können, unseren Wohlstand zu erhalten. Und die gleiche Frage stellt sich ja die ganze Welt im Grunde.
Und es stellt sich jeder Einzelne. Weil es kommt ja noch dazu, dass natürlich diejenigen, die gut ausgebildet sind, die mobil sind, sprachlich auch zum Beispiel, ja nicht darauf warten werden, dass sie dann mit einem Gehalt 7 Rentner zahlen dürfen, sondern die werden einfach abhauen und werden die Situation noch verschlechtern. Also es läuft eigentlich dann, ich sag, um es positiv zu spinnen, weil du sagst auch, die Staaten müssen sich hübsch machen quasi für die Immigration. Es läuft eigentlich so wie das Technologische auch, es läuft stärker auch auf Staat als Angebot und Staat als Dienstleister eigentlich hinaus. Und das ist ja positiv. Also das wäre ja dann weniger Staat, der sich überall einmischt und so, wie wir es jetzt kennen, sondern mehr so Staat, der sich hübsch macht eigentlich für das Individuum, damit du dort lebst, arbeitest, Steuern zahlst zum System beiträgst.
Ja, genau. Ja, absolut. Und genau an dem Punkt kommen wir jetzt vielleicht auch den Switch ein bisschen zu Bitcoin. Ich bin jetzt ungefähr seit 2 Jahren in dem Bitcoin-Space drin und mit meinem Gedanken. Und als ich dann Bitcoin verstanden habe, habe ich mal geguckt, was denn so die Bitcoiner oder Bitcoin-Community zum demografischen Wandel hält. Ich habe dann vor 2 Jahren mal im Blockchainer-Forum das auch mal reingeschrieben, habe das ein bisschen thematisiert und habe halt gemerkt, dass da keine große Resonanz zurückkam. Und ich denke mir halt immer, gut, die Bitcoiner denken weit und langfristig und die Fed druckt hier, die EZB druckt hier, aber so die Demografie hat eigentlich keiner so richtig auf dem Zeiger. Und ich habe mir gedacht, ich tue jetzt mal die Lücke füllen, weil ich fand es schon sehr, sehr wichtiges Thema. Und vor allem der Punkt halt, dass Fiat wachsen möchte, und dass unsere Demografie jetzt immer hinterher springen konnte, Fiat, also durch Zuwanderung konnte Fiat, Wachstum konnte generiert werden. Und jetzt sind wir halt meiner Meinung nach immer mehr an einem Scheitelpunkt, wo ich dann halt gecheckt habe, okay, Fiat passt da überhaupt gar nicht mehr dazu. Und was kann es vielleicht die Wirtschaft verändern in dem Zug, dass vielleicht, oder das Geldsystem kommt zum Kippen und vielleicht merken dann die Menschen, okay, wir haben ein Problem, die Bedürfnisse können nicht mehr befriedigt werden, das Sozialsystem kommt an die Belastungsgrenze und vielleicht gibt es da eigentlich dann eine positive Auswirkungen auf die Adoption von Bitcoin. Und das ist dann so das Thema, wo ich mich so ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt habe, wo ich dann halt gemerkt habe, okay, also wenn der demografische Wandel keine Auswirkungen auf die Adoption von Bitcoin hat, dann fresse ich einen Besen, habe ich mir dann gedacht.
Wie, also kannst du erklären, wo Bitcoin da reinpasst? Also wie das genau deiner Meinung nach stattfindet oder zusammenpassen sollte? Also um dem vielleicht ein ich glaube, wenn wir Fiat betrachten, wir sehen ja bei Fiat ohnehin bereits die terminalen Anzeichen, nicht? Also die wie du richtig sagst, ne? Wachstum bedingt in der Fiat-Welt eine größere Geldmenge, Inflation, das soll mitwachsen. So, jetzt sind wir aber schon angelangt an einem Punkt, wo auch aufgrund der technologischen Deflation, die nicht einberechnet wird, haben wir jetzt schon quasi einen Breaking Point erreicht und durch die demografische Umwandlung kommt der nächste Breaking Point und wir sind jetzt schon bei dem Punkt angelangt, wo in der Fiat-Ökonomie Modern Monetary Theories rumlaufen, die dann sagen, naja, dann drucken wir die Kohle halt. Ja? Genau. Solange der Excel-Sheet passt, ist alles in Ordnung. So, das ist deren Einstellung. Und das ist natürlich dann terminal. Also das führt dann in den Tod eines Fiat-Systems. Aber glaubst du, dass die Leute auch andere Avenues finden als quasi die Flucht vor diesem zusammenbrechenden System, ohne zu checken, warum es zusammenbricht? Ist ja egal, ja? Die irgendwie zusammenhängen mit der Demografie?
Ja, also es ist ja so, wir haben Sozialsysteme, wo unsere Risiken kompensiert werden vom Staat, von irgendwelchen anderen Menschen aus anderen Familien, von Leistungserbringern. Und was ich halt sehe, ist, dass durch die schrumpfende Bevölkerung oder der arbeitenden Bevölkerung sehe ich halt, dass die Arbeitsteilung abnehmen wird, weil halt einfach die Prozesse nicht mehr erwirtschaftet werden können, egal ob das jetzt Pflege ist oder der Metzger um die Ecke, der zumachen kann, oder der Supermarkt, oder der Handwerker, der schließen muss, oder Pflegedienst, oder was weiß ich. Also, der Staat hat ja ganz viele Prozesse aus den Familien rausgenommen und in soziales Geflecht reingemacht und sagt, okay, du hast jetzt die Sozialversicherung, das wird jetzt kompensiert, das Risiko. Und in Zukunft wird das meiner Meinung nach nicht erbracht werden können, weil ja, was willst du mit dem ganzen Geld, wenn du es nicht eintauschen kannst? Dann bringt dir auch das ganze Geld nicht. Ich war mal bei einem in einem Pflegebesuch, der gesagt hat, ja gut, er hat da Geld, er hat aber keine Kinder. Was macht er denn jetzt? Und er könnte zwar Geld eintauschen, aber gegen wen? Und von daher glaube ich, dass vor allem durch den demografischen Wandel das Vertrauen in den Staat vielleicht reduziert werden könnte, auch das Vertrauen in das Geld. Und ja, auf der einen Seite haben wir den demografischen Wandel, dann wirkt dieser demografische Wandel auf unsere Gesellschaft in Sozialsysteme, Wirtschaft, Geldsystem. Und dann wäre ja eigentlich, wären wir gefangen in diesem demografischen Wandel mit unserem Fiat. Aber jetzt ist halt so, dass wir eine Alternative haben. Und diese Alternative, was das Wunderbare ist, die hat eine Grenze von 21 Millionen. Unsere Menschen haben meiner Meinung nach auch eine demografische Grenze erreicht. Wir konnten die letzten Jahrzehnte auch immer wachsen, weil wir unsere Lebenserwartung immer weiter nach oben geschraubt haben. Es sind zwar immer weniger Kinder dazugekommen, deswegen konnte man auch immer noch wachsen, aber jetzt ist es halt so, dass meiner Meinung nach die Grenze unserer Lebenserwartung auch erreicht ist, weil wir haben einen Riesenaufwand, diese Lebenserwartung aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, deswegen ist auch, dass die Produktivitätssteigerung in alternden Gesellschaften, gehe ich von aus, dass die nicht mehr weiter hoch gemacht werden kann, weil ein großer Teil der Menschen ist alt, wird auch pflegebedürftig und da kann dir keine Technologie oder ChatGPT kann dir einen Mensch ersetzen, der einen anderen Menschen pflegt.
Aber es sind jetzt zwei Punkte. Der erste wäre, was ist, wenn die Medizin ähnliche Durchbrüche erlebt, wie wir sie in anderen Bereichen sehen? Also es gibt Ärzte, die darüber sprechen, auch im Bitcoin-Bereich. Ich habe einen Podcast gemacht mit Joni Appelberg, der mit Knut van Holm die Videos macht, ja, hochinteressanter Typ. Der geht davon aus, dass er 300 Jahre alt wird. Der ist Arzt. Und er sagt, es geht darum, sozusagen die ersten 80 bis 100 Jahre so solide und gesund zu leben, um noch da zu sein, wenn die Medizin in dieses exponentielle Zeitalter kommt, in dem wir sonst auch überall sind, und dann quasi die weiteren 200 Jahre kriegt er dann quasi obendrauf. Ja? Ich tue mir auch total schwer damit, weil sozusagen die Begrenztheit des Lebens und der Zeit ist ja auch etwas, das Leben lebenswert macht. Also 500 Jahre leben, what the hell, ja. Aber das würde ja dann zwar die Zahlen verbessern, aber die würde dann, also wenn wir anfangen, dann 200 Jahre zu leben, würde dann die Pensionssysteme endgültig das Klo runterspülen. Also die werden dann kaputt. Ja? Wenn wir dann sagen, na, aber also ich gehe mit 60 in Pension und dann bin ich noch irgendwie 240 Jahre am Leben. Das geht nicht. Ja?
Nee, also das habe ich letztes Mal auf Twitter thematisiert. Das wäre ja die Hölle, ehrlich gesagt, wenn wir ewig leben könnten.
Ja, genau. Ja.
Und ich glaube auch, das Einzigste, was uns einschränkt, sind ja zwei Faktoren. Und das sind wir bei vielen Parallelen zwischen Klimawandel und demografischer Wandel. Da sehe ich sehr viele Parallelen. Weil der Klimawandel oder die Umweltzerstörung auf unserer Erde, die schränken uns ja ein. Und alles, was wir jetzt gerade tun, ist ja eigentlich Wohlstand erhalten. E-Auto und erneuerbar. Also wir wollen ja unseren Wohlstand halten, nur mit anderen Ressourcen. Also wir versuchen jetzt durch technischen Fortschritt unseren Wohlstand zu retten im Grunde. Das ist zu einem gewissen Maß vielleicht möglich. Und was halt auch ist, dass der Klimawandel nicht direkt so wirklich wirkt. Klar, es ist jetzt warm oder Überflutungen oder was weiß ich, aber nicht so in der breiten Masse überall gleichzeitig. Und da sehe ich den großen Unterschied beim demografischen Wandel, weil der hat direkte Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und vor allem ist es halt so, wir wollten zwar wachsen und Fiat will wachsen, aber was willst du mit dem ganzen Geld, wenn keine Menschen mehr da sind, um das durchzuführen? Und von daher glaube ich, dass vor allem der demografische Wandel uns eine Grenze aufzeigt bis hier und nicht mehr weiter. Ob du jetzt willst oder nicht, es geht halt einfach nicht mehr, weil sind ja keine Hände da. Und deswegen glaube ich, dass genau Bitcoin an dem Punkt ansetzen kann, uns eine Grenze aufzuweisen. Du kannst mit Fiat deine Bedürfnisse ausweiten. Wir haben unsere Bedürfnisse immer weiter ausgeweitet, nur dass wir irgendwie Wachstum generieren. Also ich weiß, habe ich auch mal im Podcast erzählt bei einem anderen, wir haben bei uns in der Region, haben wir so ein Familien-Spaßding, ich glaube Centerparks heißt es. Und das ist halt ein Riesenareal mit 1000 Häusern, ein Riesenschwimmbad, eine Armada von Menschen arbeitet dort. Aber eigentlich brauchst du es ja nicht. Also wäre es nicht da, brauchst du es nicht. Das ist einfach nur so Bedürfnisse ausweiten, aber eigentlich bräuchte man die Menschen an anderer Stelle.
Verlässlich, ehrlich und authentisch. So stelle ich mir meinen Bitcoin-Broker vor und Coinfinity deckt diese Werte wirklich voll ab. Egal ob Sparplan oder Einmalkauf, egal ob kleiner Sparer, großer Investor oder Firmenkunde, niemand ist so kompetent und erfahren wie das Team in Graz. Dort gibt es ein Geschäft, wo man jederzeit vorbeikommen kann, um über Bitcoin zu plaudern. Aber natürlich ist Coinfinity von überall erreichbar, per App und Website. Bringing Bitcoin to the people seit 2014. Und jetzt erst recht. Gleich reinschauen bei coinfinity.co. Die perfekte Ergänzung zum Bitcoin-Podcast ist das Bitcoin-Buch. Und Apriko Media hat die allerbesten auf Deutsch. Der deutsche Bitcoin-Verlag bringt euch den Bitcoin-Standard, den Fiat-Standard von Seferin Hamous, jetzt ganz neu das Trojanische Pferd der Freiheit von Alex Gleitstein oder das Hörbuch Orange Pille vom großartigen Autor Ijoma Mangold. Es gibt aber auch Malers Bitcoin-Abenteuer, ein Kinderbuch und Klassiker wie von Vijay Boyapati Im Auge des Bullen, das Argument für Bitcoin, die deutsche Version vom Bullish Case for Bitcoin und natürlich mein absoluter Favorite, Jeff Booth, der Preis der Zukunft. Unbedingt reinschauen bei apriko.media und mit Lightning kann man auch bezahlen.
Ja, und die Kinder würden auch mit zwei Stecken und einem Wald zufrieden sein.
Ganz klar.
Das stimmt schon, ja. Das ist, der Punkt ist interessant, wenn man kleine Kinder hat, dann merkt man das schnell, dass kleine Kinder oft mit dem ganzen Angeboten total überfordert sind und die Eltern das aber auch glauben, sie müssen hier noch was hinzufügen und da noch was hinzufügen oder auch Großeltern zum Beispiel. Ja, das merke ich ganz stark bei meinen Großeltern, dass die quasi selbst noch, als ich noch Kind war, da waren die Dinge noch knapper, Und wir haben auch noch besser gelernt, mit dieser Knappheit umzugehen. Dann ist aber durch den weiteren Erfolg quasi der Babyboomer die Knappheit dann tatsächlich verschwunden. Und der letzte Status, den dann die Generation unserer Eltern abruft, ist eigentlich Complete Abundance, mit der sie jetzt die nächste Generation überschüttet. Also das fängt an bei Baby-Kleidung. Also zu meiner Zeit, als ich Baby war, war das noch richtig teuer. Heute gehst du zum H&M und kaufst das kiloweise und das ist dann auch nichts Besonderes mehr. Aber das ist natürlich, du hast recht, ja. Also Bitcoin in dem Sinne, dass ich dann eine bessere Planung auch habe, dass ich wieder sparen kann und auch mich selbst auf meinen Alter vorbereiten kann. Geht es darum, oder?
Ja, also vor allem, das eine ist natürlich der Wachstumszwang von Fiat und von unserem Wirtschaftssystem. Wir haben uns auch immer die letzten Jahre immer mehr von unseren Grundbedürfnissen, nennen wir es mal, entfernt, immer mehr in die Luxusbedürfnisse. Das merke ich auch. Ich habe viele Menschen damals nach dem Krieg gepflegt, gepflegt, die damals noch im Krieg waren.
Ich dachte schon, also damals im 50er-Jahr warst du noch nicht in der Pflege, ne?
Genau.
Ja.
Aber da merkt man auch einen Wandel in diesen Menschen, vor allem dann zwischen den Leuten, die Krieg erfahren haben und die nach dem Krieg geboren sind, die eigentlich alle Risiken schon immer kompensiert hatten. Da sehe ich einen großen Unterschied. Und jetzt habe ich gerade einen Faden verloren.
Also was mich interessiert, ist ja Bitcoin konkret. Also ja. Ich glaube, worauf du hinaus willst, ist diese Generation, die den Krieg noch erlebt hat, die weiß, was Sparen und was harte Arbeit ist, nicht?
Genau.
Ist das?
Genau. Und vor allem, der trifft jetzt auf den Markt, weil jetzt geht es uns ja auch viel zu gut. Also in Klammer zu gut. Viele Risiken sind kompensiert. Man hat vielleicht nicht mehr so ein Risikogefühl. Und diese junge Generation, die jetzt in den Arbeitsmarkt kommt, die trifft natürlich jetzt auf einen hohen Mangel, der eigentlich viele Menschen bräuchte. Und zum Punkt Bitcoin, Fiat und Sozialsysteme. Also viele Sozialsysteme, Rentensystem, Pflegeversicherung und so weiter sind ja Risikokompensationen vom Staat, die die Demografie auch verändern und auch die Familie verändern. Mhm. Und das sind natürlich Bedürfnisse, die ausgeweitet werden können, weil Geld gedruckt werden kann. Also das Rentensystem, glaube ich, wird jetzt auch zu 70 Milliarden eingezahlt, dass es überhaupt überlebensfähig ist. Und das wird ja noch viel mehr in Zukunft werden.
Ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass auch dieses Umlagesystem schon lange nicht mehr so funktioniert wie geplant. Also schon wirklich sehr lange nicht mehr. Und dass die Regierung, dass der Staat aus dem jährlichen Budget sowohl in Deutschland als auch in Österreich immer zuschießen muss. Und das geht wiederum in die Schuldenbelastung, die dann sozusagen der nächsten Generation noch zusätzlich aufgelegt wird.
Ja, und da sind wir jetzt ja beim Generationsvertrag. Also du musst ja eigentlich, ein Generationsvertrag ist ja so aufgebaut, dass du investierst in deine Kinder zum Beispiel, dass die dann in Zukunft den Wohlstand erhalten können, dass die Versorgungsleistungen entgegengenommen werden können, dass die Kinder ihre Eltern versorgen. Und das sind alles Strukturen, die durch die Sozialsysteme verändert worden sind, dass den Menschen suggestiert werden, okay, für euch ist im Alter versorgt, ihr habt eure Rente, ihr habt eure Pflegekräfte, die euch versorgen. Und und viele wissen ja auch gar nicht, dass 80% der Pflegebedürftigen werden da zu Hause gepflegt von den Angehörigen. Mhm. Also in Deutschland gibt es jetzt fast 5 Millionen Pflegebedürftige, davon sind 1 Million im Heim, 20%. Der Rest ist zu Hause mit Unterstützung von dem Pflegedienst noch teilweise. Aber 60% von allen pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden only von den Angehörigen versorgt.
Das heißt, es geht ganz konkret darum, dass wir selbst merken, wir müssen eigentlich die Verantwortung für unsere eigene Vorsorge übernehmen. Und da ist Bitcoin ein spezielles Tool, das aufgrund seiner Begrenztheit auch besser passt zu einer demografisch schrumpfenden Welt.
Genau, und alternden, ja.
Und alternden Welt. Aber vor allem ein Tool, das uns ermöglicht, sofort zu handeln, ohne darauf zu warten, dass der Staat reagiert. Weil der Staat nicht wirklich Optionen hat. Und ohne Bitcoin hätten wir noch viel größere Probleme. Ich glaube, man merkt es auch schon. Man merkt es an diesen, also ich sehe es, ich habe das meistens immer mit der Fiat-Inflation erklärt, aber vielleicht geht es auch darum, dass man, also man merkt es ja bei den ETFs zum Beispiel. Also die ETF-Bubble redet ja auch immer von Altersvorsorge und so. Ja? Also da merkt man das schon, dass das irgendwie durchsickert bei den jungen Leuten, dass sich das nicht ausgehen wird. Und ja, dass wir gleichzeitig natürlich hat man auch der Generation vor uns schon gesagt, dass es sich nicht ausgehen wird und jetzt ist sie in Rente und es geht sich schon aus. Also es ist halt schwierig, aber dass man quasi wieder, wie du richtig sagst, in eine Welt kommt, in der du eine bessere Beziehung hast zwischen, sage ich mal, ja, zwischen zur Realität eigentlich irgendwo. Und der Bitcoin ist da super, auch wenn das viele Leute nicht verstehen, weil es digital ist und so. Aber ich glaube, dass das auch der Grund dafür ist, dass du, viele kommen ja zu mir und sagen, Nico, was ist los mit den Ministern? Was ist los mit den Leuten in den Banken? Warum checken die Bitcoin nicht? Naja, die Antwort ist, wer checkt Bitcoin? Die Bauern checken Bitcoin, die Handwerker checken Bitcoin, die Pfleger checken Bitcoin, ja, die alten Menschen, die nichts hatten nach dem Krieg, checken Bitcoin, die Leute, die vom Kommunismus aus Osteuropa flüchten mussten, checken Bitcoin, ja, die Leute, die sozusagen den konkreten Anwendungsfall verstehen, die Leute, die in den absoluten Fiat-Schlössern sitzen, die Politiker und die Banker, die können natürlich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Die glauben fest an ihre eigene Genialität, die sie dorthin gehoben hat, wo sie heute sind.
Ja, absolut. Und auch wenn du jetzt, also der Staat hat sich immer mehr in die Gesellschaft, nimmt der Einfluss. Egal in welchen Prozessen, in sozialen Interaktionen ist der Staat immer mehr vorhanden. In Sozialsystemen, auch in den Familien. Der Staat verändert auch teilweise die Familienstrukturen. Und ich denke mal, wenn jetzt in Südamerika auf einem Dorf bist und ja, da sind die Familienstrukturen noch besser aufgestellt, ob da jetzt der Staat da ist oder nicht, das juckt die wahrscheinlich gar nicht, die merken das wahrscheinlich gar nicht. Aber umso mehr der Staat halt in den Familien auch ist und das die Familienstrukturen verändert, hat das natürlich ganz andere Auswirkungen auf die Familien, wenn es zukünftig einfach weniger Menschen gibt in der Arbeitsteilung. Und von daher ist es halt wichtig, die Abwehrkräfte wieder bei der Familie zu suchen und nicht von anderen Kindern aus anderen Familien, von denen wir weniger haben werden. Und wenn man jetzt Bitcoiner betrachtet, wie die handeln, also die handeln langfristig, die versuchen nicht so stark vom Staat abhängig zu sein, was ich auch merke, dass viele Bitcoiner auch Kinder haben, das merke ich schon. Vielleicht umgebe ich mich auch zu vielen Bitcoinern, die Kinder haben, weil die das auch checken vielleicht, keine Ahnung. Aber ja, und dann ist es natürlich, sie wollen ihr Geld in die Zukunft bringen, ohne Inflation oder ohne Zutun vom Staat. Also das sind alles Anreize, wo die Bitcoiner, glaube ich, schon oder auch andere, ja, wie du sagst, Pflegekräfte, Landwirte und so und solche Leute, ja. Die checken das auch und es kann vielleicht sein, dass es dann irgendwann zukünftig auch so Netzwerkeffekte entstehen. Also man merkt es ja auch jetzt bei den Bitcoin-Unternehmen, die machen mal kurz auf Twitter, bewerbt euch und zack, haben sie hunderte Bewerbungen.
Ja klar, weil das, was du gerade beschrieben hast, diese Mentalität, die Bitcoiner mit sich bringen, ja, die ja komplett konträr geht zur Fiat-Spekulationsmentalität, die auch komplett konträr geht zur Krypto-Fiat-Spekulationsmentalität, die du und ich vollkommen logisch, weil wir sehen es inzwischen jeden Tag und das ist faszinierend, weil natürlich im Mainstream ist das überhaupt nicht angekommen. Im Mainstream wird Bitcoin immer noch subsumiert unter der Krypto-Fiat-Spekulationsmentalität. Also so wird es dann auch von den Mainstream-Medien dargestellt. Es kommt immer um die Finanzspekulation, es geht um den Kurs, es geht um die Frage, ja, Lambo, When Moon und so. Ja. Und das fasziniert mich ja total, weil die Realität sozusagen am Boden ganz anders aussieht und am Ende des Tages ja diese Menschen, wie du sie besprichst, erstens mal durch Bitcoin so geworden sind. Das heißt, ich gehe davon aus, dass dieser Effekt bei vielen mehr noch eintreten wird. Mhm. Finde ich wunderbar. Habe ich immer schon gesucht danach. Und zweitens, dass sich dieser Narrativ dann auch aufgrund unserer Arbeit und so wird sich auch durchsetzen. Die Leute werden das schon checken, weil die meisten Leute sind ja nicht blöd. Und die meisten Leute wissen das auch. Und selbst wenn du dich heute an einer Straße festklebst, weil du Angst hast, dass vor dem ökologischen und dem Klimakollaps, ja, die meisten Leute wollen ja nur etwas tun, wollen ja nur einen Weg finden, etwas beizutragen. Die sind ja keine schlechten Menschen, die wollen ja nur, die sind verzweifelt, ja. Und und Bitcoin gibt dir dann deine Antwort. Aber jetzt komme ich zu noch zu zwei Punkten. Wie wird der Staat reagieren? Es gibt eine gute Nachricht über eine überalterte Gesellschaft. In der Regel, historisch betrachtet, gehen überalterte Gesellschaften ziehen nicht in den Krieg. Ja. Dafür braucht es viele junge Männer, ja, um einen Krieg zu beginnen. Ich behaupte jetzt mal, das, was wir jetzt gerade in der Ukraine sehen, ist eigentlich der Gegenbeweis. Also das sind zwei total überalterte Gesellschaften und die gehen trotzdem in den Krieg, okay, aber in der Regel. Aber es gibt eben auch noch, wir haben vorher darüber geredet, die Mobilität, die Technologie führt dazu, dass Staaten stärker zu Dienstleistern werden. Aber es gibt natürlich die Gefahr, dass der Staat brutal autoritär reagiert. Also ich weiß nicht, hast du der Handmaid's Tale gesehen? Mhm. Also der Handmaid's Tale ist eine ganz, 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 musst du unbedingt anschauen, für dich ganz interessant, eine unglaublich beklemmende Story über eine Gesellschaft, die kaum Nachwuchs hat. Und das ist natürlich übertrieben, aber es ist wahrscheinlich historisch gar nicht so weit hergeholt, die natürlich dann in Richtung der weiblichen Bevölkerung ultra brutal reagiert. In dem Sinne, dass dann wirklich, also da ist dann einfach, da ist nichts mehr übrig von Feminismus, Rechten, gar nichts mehr. Mhm. Sondern die Gesellschaft reagiert aus einem eigenen Überlebensdrang mit einer gewaltigen Faschismus, einem gewaltigen autoritären System, wo die Frauen quasi zu Gebärmaschinen komplett degradiert werden, um die Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Und das sehe ich auch als Vater einer Tochter wirklich, wirklich problematisch, weil wir in unseren Gesellschaften, ich glaube, wir vergessen oft, dass die Rechte der Frauen, die sie heute bei uns im Westen haben, dass das A ist es historisch einzigartig und es ist auch global einzigartig. Es leben 3 Milliarden Menschen in Gesellschaften, wo die Ehen noch immer arrangiert werden. Mhm. Ja, das ignorieren wir einfach. Ja. Und ich sehe da eine große Gefahr.
Ja, es sind jetzt so ein paar Maßnahmen, wo ganz interessant zu betrachten sind in Japan und Südkorea. In Japan ist es so, dass die Geburtenrate, Fertilität immer weiter sinkt. Die Anreize ist, also der Staat kann die Frau nicht dazu bewegen, mehr Kinder zu kriegen. Obwohl anscheinend die Japaner es geschafft haben, die Krippenplätze und Kindergartenplätze wirklich gut auszustatten. Das haben sie wohl hingekriegt.
Interessant.
Ja, aber trotzdem ist es so, dass die Menschen trotzdem nicht mehr Kinder wollen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, speziell auch in Deutschland, der aufgeblähte Bürokratiekopf von Deutschland und noch mit Fax unterwegs und alle Anträge und alles lahm. Also ich glaube, irgendwann kann auch mal der Punkt eintreten, wo auch staatliche Intentionen oder Konstrukte nicht mehr richtig funktionieren, weil das sind ja die geburtenstarken Jahrgänge genauso gewesen. Und auch
Du meinst, dass sozusagen die ineffiziente deutsche Bürokratie daran scheitert, dass da nicht mehr genug Leute sind, um die Faxgeräte zu bedienen?
Genau, und die staatliche Interventionen umzusetzen.
Ja, okay. Ja, das ist interessant, ja.
Ja, weil auch Polizei, Bundeswehr ist ja egal.
Finanzamt.
Also Finanzamt, alles was so hat, da sind ja genau die gleichen Renteneintritte und die müssen halt auch konkurrieren mit dem Markt. Und genauso in der IT, da sehe ich auch ein Risiko. Klar, wir müssten Produktivität steigern, um effizienter zu sein, um Menschen einzusparen. Aber auf der anderen Seite brauche ich dazu die Effektivität, Produktivitätssteigerung, ITler und Techniker und sowas, die das dann umsetzen, diese Prozesse. Aber da haben wir ja auch zu wenig. Also eigentlich bräuchte man noch viel, viel mehr ITler, um die Produktivität zu steigern. Und da könnte ich auch ein Risiko sehen in der IT-Sicherheit. Dass irgendwie Daten von den zentralen Servern schneller in Zukunft gehackt werden können, weil ja auch viel zu wenig ITler vorhanden sind.
Also ist deine Antwort auf meine Sorge vor einer brutalen, autoritären Reaktion des Staates die, dass der Staat dazu gar nicht in der Lage ist, weil aufgrund des demografischen Wandels ihm einfach die Leute dazu fehlen?
Ja, denke ich schon. Also wenn man es jetzt so ausgeht, dass der Staat jetzt regeln könnte, wo er jetzt Arbeitskräfte möchte, würde ich wahrscheinlich utopisch sagen, ja, du musst ja eigentlich nicht bei den Alten anfangen, sondern bei den Jungen. Weil die Jungen sind unsere Zukunft. Und wenn die gut versorgt sind, wenn es den Familien gut geht, Kindergartenplätze und so weiter, und wir genügend Erzieher haben und genügend Lehrer haben, dann kannst du da wieder was drauf aufbauen. Aber das Problem ist ja, der Markt entscheidet. Und da sehe ich auch wieder Fiat in der Verzerrung, weil Fiat möchte natürlich in den Luxusgütern wachsen und Wachstum und Wachstum.
Aber und in der Bürokratie.
Und in der Bürokratie. Und Fiat feiert dort oben Party, aber unten brechen die unsere Bedürfnisse weg, die zu den Grundbedürfnissen gehören. Und dann wandern natürlich die Menschen ab, wo es höhere Löhne gibt. Und diese Firmen sind dann vielleicht auch eher näher an Fiat dran, wo immer noch auf dem Markt Geld kriegt und so weiter. Also ich denke, da ist könnte eine hohe Verzerrung auch anfangen in der Verteilung der Arbeitsplätze.
Das heißt, wenn der Staat nicht autoritär reagiert, dann reagiert er vielleicht durch Anreize. Das sehen wir bereits in Ungarn. In Ungarn ist es, glaube ich, wenn du nach dem vierten Kind zahlst du keine Einkommenssteuer mehr. Ja? Das ist eine klare Botschaft so. Ja? Mhm. Die bekommen Kinder. Und auch die Familienpolitik in Frankreich funktioniert ja offensichtlich ganz gut. Die Familienpolitik in Österreich ist gar nicht mal so schlecht. Also das ist doch ein ich habe da mal einen Artikel gelesen von einer amerikanischen Feministin, die nach Österreich gekommen ist und sich darüber beschwert hat, dass in Österreich die Mütter so gut behandelt werden, aber nicht die Frauen generell, nur die Mütter. Und dass sie quasi jetzt Bock hat, Kinder zu bekommen, weil da hast du alle Vorteile und hat sich aber total darüber aufgeregt, ja, dass eigentlich müsste sie ja auch quasi Mutterschutz und Muttergeld bekommen, obwohl sie gar keine Kinder hat, so auf die Tour. Mhm. Aber es ist immer noch nicht genug, also wir sind auch immer noch unter der Ersatzrate, also ohne Zuwanderung würde Österreich auch schrumpfen, aber es ist zumindest, also ich sage mal, es ist okay, ja, es könnte viel schlimmer sein. Frankreich dürfte gut funktionieren, in Ungarn ist es eher plump, aber das heißt, so müsste doch der Staat dann reagieren, also wenn er nicht brutal reagiert, dann müsste er doch reagieren, indem er wirklich sagt, Kinderkriegen ist wieder, ist quasi Staatsräson.
Ja, also wenn man jetzt mal in die Vergangenheit schaut, wie der Staat auf den demografischen Wandel gehandelt hat, der eigentlich gar nicht. Also es wird nicht in der Gesellschaft diskutiert, es wird nicht vom Staat diskutiert. Und ich glaube auch, die Politik denkt in 4-Jahren-Zyklen. Mhm. Hätte jetzt der Politiker 1970 gesagt, du, wir haben in 50 Jahren ein Problem, das funktioniert so nicht, da hätte keiner gewählt.
Ist übrigens, weil du vorher gesagt hast, die Fertilität ist ab 1973 eingebrochen. Also mein erster Gedanke war natürlich, ja, die Deutschen haben gesagt, naja, also bei Fiat, meine bekommen wir keine Kinder mehr. Ja, ab 2 Jahre nach dem Ende des Goldstandards haben sie einfach die Reproduktion eingestellt.
Ja, also das ist ja eigentlich ein absolutes Ponzi-Ding, weißt du, Geburtenrate crasht, Goldstandard weg, Schulden ohne Ende hoch. Also eigentlich haben wir eine gute demografische jetzt Entwicklung gehabt. Wir haben eigentlich gut im Saft gelebt, wenn man so will. Eine gute demografische Dividende aufgebaut und jetzt kommt es eigentlich zum Kipppunkt und jetzt hockt man auf einem Riesenhaufen Schulden. Also das ist ja noch der nächste Punkt.
Aber das heißt, wenn du sagst, der Staat reagiert weder im positiven noch im negativen Sinn, weil er eigentlich nicht mehr kann, dann haben wir eigentlich noch einen Weg in Richtung einer Verbesserung der Demografie in Zukunft und das ist tatsächlich harte wirtschaftliche Krise. Das ist also wirklich eine Rückbesinnung auf die langfristigen Werte der Familie durch ökonomische Zwänge,
ja.
Die dann wiederum sozusagen die Grundlage legen für einen Wiederaufbau der Demografie, also der Alterspyramide.
Ja, genau. Also ich kann mir gut vorstellen, durch die Renteneintritte, durch den demografischen Wandel wird wieder mehr die Familie gestärkt. Die Menschen erkennen auch den Wert den eigener Kinder. Ja, die Bedürfnisse kommen eher wieder zurück, die Rückbesinnung, wie die Menschen jetzt zum Beispiel nach dem Krieg, die wussten, was das bedeutet. Und auch, dass der Wirtschafts- oder das Wachstumszwang auch so nicht mehr funktioniert im Grunde, wenn wir immer älter werden und schrumpfen werden. Und ich glaube, da kann halt jetzt Bitcoin dafür einspringen, im Grunde, dass jetzt halt gesagt wird, okay, wir wechseln jetzt das Geldsystem. Und in vielen Podcasts, auch bei dir, wird oft der Niedergang von diesem ganzen System erklärt und für mich auch einleuchtend. Aber wenn ich dann noch zusätzlich den Baustein Demografie da drauf tue, dann ist das für mich eigentlich wie ein Hebel. Das verstärkt es noch in vielen Sachen.
Es ist wie eine weitere Wand, auf die das Fiat-System draufknallt, wo es eigentlich nicht mehr funktioniert, technisch.
Genau, ja. Und da sehe ich halt, der Staat, das ist für mich völlig logisch, dass der nicht handeln kann, weil er ja auch in Perioden denkt und er ist gezwungen im Wachstumszwang. Klar, dass der, also hätten wir uns jetzt vorbereiten müssen auf den demografischen Wandel, hätten wir eigentlich vor 10, 15 Jahren unsere Bedürfnisse wieder ein bisschen runterschrauben müssen, vielleicht mit dem Wachstum mal wieder ein bisschen runter, dass wir dann auch diese Renteneintritte kompensieren.
Aber das können. Ist ja genau das, was Bitcoin bringt. Die Bedürfnisse genau. runterschrauben und das Wachstum tatsächlich verlangsamen, Konsum aber, runter, ja. aber nicht stoppen. Also es muss nicht unbedingt negativ Wachstum sein, aber es ist halt langsamer und solideres Wachstum. Also weniger diese Fiat-Übertreibungen, weil du hast ja quasi diese Boom- und Bust-Zyklen hast du ja durch die menschliche Intervention im Geldsystem eigentlich vor allem drinnen. Und die werden auch in einem Hartgeldstandard nicht komplett ausgeschaltet, ja. weil das passiert nicht wegen den Notenbanken, sondern das passiert wegen der menschlichen Natur. Aber also wenn du ein System hast, das null Realitätsbezug hat, dann ist es natürlich in beide Richtungen noch viel schlimmer. Ja. Und wir sind ja längst, deswegen reden wir ja so viel drüber, weil das auch viel immer, wir sind ja längst in der Phase, wo quasi jede Krise durch Gelddrucken beantwortet wird, um einfach nur das System zu verlängern, ohne auf die langfristigen Konsequenzen auch nur im Ansatz zu achten.
Ja, ja. Ja, also ich denke schon, dass man merkt es ja, da wo der Staat mehr in der Familie ist, die haben eher weniger Kinder. Und bei den Prozessen, wo sich der Staat eher zurückzieht, haben die Familien eher mehr Kinder. Und von daher glaube ich, es wird interessant werden, wann wir einen Boden der Fertilität gefunden haben. Also es ist ja verrückt, China hat jetzt 1,1 Kinder. Die hatten 1960 oder 50 hatten noch 6 Kinder.
China ist tot, oder?
Also ja.
China ist over.
Ja, also die Frage ist halt, die haben auch nicht so viel Zuwanderung. Die leben auch von der chinesischen Bevölkerung im Grunde. Ich glaube, es sind auch nicht mehr so viele Menschen, die vom Land in die Stadt ziehen können. Also von daher glaube ich, dass die auch ein demografisches Problem haben. Und
demografisches Problem ist untertrieben. China wird nach den derzeitigen Berechnungen seine Bevölkerung bis 2060 halbieren. Mhm. Halbieren. Ja, und einwandern wird auch niemand in die verrückte kommunistische Diktatur.
Ja, ja, genau.
Ja, und deswegen glaube ich, also das ist einer der Gründe, warum ich sage, diese ganze China-Hysterie, ja, abgesehen davon, dass das ja auch massiv auf Fiat-Bubble aufgebaut ist, wird einfach nicht passieren. Weil nämlich nicht, weil man das nicht verkraften könnte, das würde wahrscheinlich sogar möglich sein, aber das politische System dort wird es nicht überstehen. Und das bedeutet, dass es zu internen Konflikten möglicherweise auch einen Bürgerkrieg kommen wird. Und dadurch wird sich China einfach aus diesem ganzen Rennen wieder verabschieden, während die Amerikaner, wie du es richtig erwähnt hast, eigentlich gute Voraussetzungen haben. Sie haben eine vernünftige Demografie, sie haben jetzt schon eine jüngere Bevölkerung und sie sind vor allem super attraktiv für Zuwanderung und können diese Zuwanderung auch nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Zukunft perfekt steuern, mhm. weil sie haben oben Kanada, unten Mexiko und mhm. rechts und links ist Meer. Das heißt, es kann keiner einfach reinspazieren, ja, außer aus Mexiko. Und da wird eh über das immer diskutiert. Und ich meine, das ist jetzt meine persönliche, total bescheuerte Verschwörungstheorie, ja. Aber ich werde diesen Gedanken nicht los. 1971 beendet Nixon den Goldstandard. Ja? 1972 fährt Nixon nach China, öffnet die Arme, nimmt China in die Weltgemeinschaft, in die kapitalistische Weltgemeinschaft auf, lässt Taiwan fallen damals, by the way.
Ja.
Ja, also erkennt die Volksrepublik an und streckt die Hand aus und sagt, wir helfen euch. Baut China auf als A, Werkbank der Welt und B, Abnehmer für die US-Staatsanleihen. Ultimativ, damit die Amerika mit dem Dollar weiter Dings, mhm. ja. Mhm. Und irgendwann along the way hat irgendein schlauer Fuchs aus irgendeiner Three-Letter-Agency den Chinesen eingeredet, sie sind zu viele und sie sollten vielleicht sowas wie eine One-Child-Policy einführen. Mhm. Ich meine, vielleicht sind sie auch selber auf den Schwachsinn gekommen, ja. Aber die haben quasi die Saat der eigenen Zerstörung damals gelegt und können nichts dagegen unternehmen.
Ja, das Interessante ist ja, dass die Geburtenrate schon gesunken ist, bevor die das überhaupt eingeführt haben. Also die haben es schon ziemlich weit runtergegangen und dann wurde die Ein-Kind-Politik eingeführt und dann ging es noch viel weiter runter.
Weil der Wohlstand natürlich auch die Geburtenrate immer drückt, ne?
Ja, ja. Und ich glaube, jetzt wieder hochzugehen mit der Geburtenrate, ich glaube, das ist schwierig. Also Südkorea ist jetzt bei 0,8 Kinder. Also die gibt es auch bald nicht mehr, wenn die so weitermachen. Und ich frage mich halt, wann der Punkt erreicht ist, wo sich der Staat aufgrund zu weniger Menschen wieder zurückziehen muss und die Risiken wieder den, die Kompensation der Risiken den Familien wieder zurückgibt. Und dann, glaube ich, kann wieder zusammen mit Bitcoin dann auch wieder eine Langfristigkeit entstehen, wo der Staat weniger ist, das Geld nicht inflationiert, weil das Schlimme ist ja, die Rente. Du möchtest Geld in die Zukunft bringen und dieses Geld ist dann in Zukunft nichts mehr wert. Und wenn du pflegebedürftig bist und alt, dann ist der wurscht, ob du jetzt was zum Essen holst oder dich mal duscht, das ist alles der gleiche Wert im Grunde. Und da kann halt in so einer alten Gesellschaft, meine ich, dass da Peer-to-Peer die Risiken kompensiert werden können, wenn du nicht inflationiertes Geld haben kannst, dass du das in die Zukunft mitbringen
kannst. Du kannst viel besser planen.
Ja,
das heißt, ist das also deine Botschaft an die Bitcoiner schlicht und einfach, wir kriegen die Kinder nicht zum Spaß, sondern wir kriegen die Kinder, wir müssen schauen, dass wir viele Kinder haben und die kümmern sich dann um uns im Alter und wir bezahlen sie quasi mit unseren Bitcoin, die wir dann, also das Kapital stellen wir zur Verfügung,
genau.
Die stellen ihre Arbeitskraft zur Verfügung, bekommen dann das Kapital, stellen das wiederum ihren Kindern zur Verfügung und so dreht sich das in einem Endlaufkreis. Und natürlich auch über die Familien hinweg kann man auch kooperieren, aber wie du richtig sagst, wie es jetzt schon ist, nicht? Ein großer Teil der Pflege ist eben nicht ein reines Commodity-Phänomen, sondern das hat was mit Familienstrukturen zu tun.
Ja, absolut, absolut. Und genau richtig. Also deswegen glaube ich, wir müssen halt wieder so ein Mittelmaß finden zwischen Wohlstand und Abwehrkräfte bei den Familien. Und wenn wir das hinkriegen, dass die Prozesse eher jetzt wieder zu den Familien mehr kommt, die Stärkung der Familie, die Anreize, auch Kinder zu kriegen, das ist ja auch so ein absolutes, unser ganzes Sozialsystem ist ja so ein Ponzi-System. Also wenn da jetzt nicht mehr nachkommen oder runtergeht, dann kippt es im Grunde.
Um es mit den Worten von Knut von Holm zu sagen, Bitcoin ist das Einzige, was kein Ponzi-System ist.
Genau.
Also nicht nur das Sozialsystem, auch die Demografie ist ja per se eine Art Ponzi-System, nicht? Also es gibt Wachstum und es gibt Schrumpfen und das gesamte Fiat-Geldsystem ist natürlich auch ein riesen Ponzi-Scheme. Ja? Das heißt, hast du jetzt kommen wir auch schon zum Schluss, aber hast du eine Art sozusagen idealer Zahl, wie viel Kinder sollte der ideale Bitcoiner in die Welt setzen? 2,1.
Ja, wenn dann schon.
Also in Wahrheit eigentlich 3 dann.
Ja, also ich habe jetzt 2 Kinder zum Beispiel. Ich halte es jetzt vielleicht so gerade die Waage, vielleicht auch 1 zu wenig.
Ja. Das heißt, du musstest dann eigentlich zumindest jemanden motivieren, 4 zu bekommen.
Genau.
Dann teilt sich das wieder zumindest in der Gesellschaft auf. Ja.
Ja.
Faszinierend. In Russland hatte die durchschnittliche Frau zur Jahrhundertwende 7 Kinder. Mhm. 7 Kinder. Und das ist zu einem Zeitpunkt, als die Industrialisierung zumindest schon angelaufen ist. Oder schon mindestens im Geist. Also es war jetzt noch nie, natürlich war ein großer Teil davon, weil natürlich viele von denen gestorben sind, um Gottes Willen. Ja? Das sind andere Zeiten. Aber heute sind sie auch, was weiß ich, 1,2, I don't know. Ja? Also komplett.
Ja, da war es halt noch so, dass die Lebenserwartung gestiegen ist, aber die Geburtenrate noch nicht gesunken ist. Und erst als dann der Wohlstand immer noch weiter gestiegen ist, dann haben sich die Menschen immer mehr für weniger Kinder entschieden, weil dann vielleicht auch eher der Staat in den Familien gewirkt hat durch die soziale Kompensation. Ja. Ja, es ist, es bleibt spannend und wenn ich mir immer diese Podcasts im Bitcoin Space anhöre und die schon vom Untergang sprechen des Wohlfahrtsstaates und dem Fiat-System, wie wirkt dann erst der ganze demografische Wandel auf der ganzen Welt?
Was mich so fasziniert, ist, dass du eigentlich den Staat aufgrund des demografischen Wandels in jeder deiner Antworten im Rückzug siehst. Das finde ich total interessant.
Ja, weil also der Staat ist ja auch.
Ja, gut, er kann auch nicht mehr viel ausbauen. Er kann nicht mehr viel ausbauen. Was soll er noch machen?
Genau.
Kann ich hier rein spazieren, aber auch hier, ja, kann er hier rein spazieren und was regulieren. Ja.
Ja, und der Staat ist ja nichts anderes als andere Menschen, die die Leistung erbringen. Also ein Staatkonstrukt ist ja nichts anderes als Menschen im Grunde. Und wenn die halt weniger werden, muss sich ja der Staat auch irgendwie, ob er will oder nicht, von den Bedürfnissen zurückziehen.
Es ist nicht nur, es ist halt auch, dass der Staat natürlich in seiner derzeitigen, in der Fiat-Version, in der wir ihn heute kennen, natürlich, wir leisten uns quasi einen unglaublich großen, vollkommen unproduktiven Sektor, der eigentlich allen anderen nur auf die Nerven geht. Mhm. Ja, da, also wir reden jetzt quasi von den positiven Leistungen des Staates, ein Kindergarten, eine Schule und so weiter. Ja, aber die Art und Weise, wie das Ganze organisiert wird, wenn man unter den Teppich schaut, ja, da sitzen halt auf jedem Produktiven sitzen drei Parteisoldaten, die in ihrem Leben nichts machen. Nichts. Ja. Die selber nicht wissen, wie sie zu diesem Job gekommen sind. Und dann irgendwann mal, wenn sie nach 20 Jahren ihnen ständig auf die Schulter geklopft wird, dann doch vermuten, dass sie möglicherweise genial sind. Ja, und das ist ein ganz, ganz hartes Fiat-Phänomen, ja, das mich schon lange wahnsinnig aufregt, weil das in Österreich ganz besonders schlimm ist. Weil wir haben ja noch neben dem Staat noch Kammern für jeden Blödsinn, ja, und also wirklich unproduktive Arbeitsplätze ohne Ende.
Ja.
Ja. Ja. Und natürlich parteipolitisch alles komplett zerfressen. Also wirklich, das kann gar nicht mehr schlimmer werden, aber das. Wir erleben aufgrund der Demografie offenbar einen Wandel, in dem wir uns das einfach strukturell gar nicht mehr leisten können. Mhm. Indem wir quasi auch vielleicht den einen oder anderen Notenbanker in die Pflege schicken müssen. Ich glaube, dass das eine gute Idee wäre, ja? Um das jetzt mal plakativ zu machen.
Das höre ich auch immer im Space, ja. Also man muss auch dazu sagen, meine Zukunftsaussicht ist eher pessimistisch. Ganz klar. Und Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich seit 22 Jahren in der Pflege arbeite und sehe, wie sich das Ganze hinentwickelt und wo das noch alles hinführt. Und wir sind ja erst am Anfang der Renteneintritte. Also von daher habe ich eher so einen pessimistischen Blick auf das Ganze. Und durch diesen Blick vielleicht sehe ich dann eher auch die positiven Eigenschaften in Bezug auf die Adoption von Bitcoin in Zukunft aufgrund der Demografie.
Ja, die entscheidende Frage für dich ist natürlich dann auch, denkst du strukturell Deutschland, Europa oder denkst du mikro deine Familie? Weil du kannst natürlich abhauen.
Da musst du aber weise wählen.
Ja, klar.
In welche Gesellschaft du auswanderst.
Ja, klar. Aber du bist natürlich, wenn du gewisse, du bringst ein Vorwissen mit, welche Herausforderungen, also du weißt, wie du wählen würdest. Ob es funktioniert oder nicht, wissen wir nicht. Mhm. Ja? Aber, ja.
Also ich bin schon, ich weiß auch nicht, was da noch alles auf uns zukommt zukünftig. Was ich weiß, wir leben im Allgäu, haben einen Schrebergarten, zwei Kindle und so weiter, sind einigermaßen abgesichert. Was mir wichtig ist, wir haben ja auch Weltreise gemacht, wo wir 2015 auf 2016 waren wir einmal um die Weltkugel geflogen. Aber im Grunde, ich weiß, meine Eltern sind hier und die brauchen mich auch in Zukunft.
Das ist natürlich ein Punkt.
Genau, und deswegen, also ich kann jeden Bitcoiner verstehen, der weg hier möchte, aber ich denke immer gleichzeitig an deren Eltern.
Ja.
Und die werden die in Zukunft auch brauchen. Also von daher, das Einzigste, was man machen kann, und das machen die Bitcoiner ja eh schon gut, die Abwehrkräfte bei sich lassen, Garten, Kinder, PV-Anlage und was weiß ich. Und natürlich das Geldsystem sein Geld gescheit abspeichern.
Und natürlich andere Bitcoiner kennen. Also das Soziale, ja. Die soziale Komponente, dass man etwas hat, dass mit Bitcoin literally eine Wertbasis gibt, auf der wir nicht nur Transaktionen machen können, sondern auch einfach uns verstehen können, was ist was wert. Das ist ja fast noch wichtiger. Ich meine, es ist ohne die anderen Dinge nicht zu haben, aber es ist. Das ist einfach so entscheidend. Ja? Und ich meine, du bist pessimistisch, dann sage ich jetzt mal was Optimistisches, das, was ich auch immer wieder sage.
Ja.
Wenn wir, wie soll ich sagen, wir reden jetzt von dieser Bürokratie, ja, im positiven Sinn. Mhm. Sagen wir können uns die Bürokratie nicht mehr leisten. Ja? Wenn du den Deutschen sagst, sie dürfen jetzt wieder arbeiten, 80 Stunden die Woche, bis sie 85 sind, ja, das machen die. Das machen die mit wehenden Fahnen und machen die happy und wir haben da schon Leistungsressourcen auch, die wir nicht nutzen. Aufgrund der Bürokratie, der Faulheit des Fiat-Systems, der Inflation und dem ganzen Bullshit.
Absolut, ja. Und wo ich ein großes Potenzial sehe, ist, dass es keine starre Grenze gibt im Rentensystem, ab da ist vorbei, sondern dass das flexibel gehandhabt werden kann. Also weil es ist ja ein hohes Potenzial, diese Menschen, die jetzt aus dem Arbeitsmarkt verschwinden, die sind ja nicht verschwunden, sondern die sind ja noch da. Und da ist auch das Potenzial des Ehrenamtes. Und wenn das besser funktioniert und dass die Rentner dann sich auch was noch dazu verdienen können. Also in Deutschland ist es jetzt seit diesem Jahr erst, dass dann das, was sie da verdienen, nicht abgezogen wird von der Rente, sondern das können sie sich jetzt noch oben drauf arbeiten im Grunde. Und da sind schon so Tendenzen halt, die da eine positive Entwicklung sein kann, dass dieser immer größere alten werdenden Anteil der Menschen auch noch produktiv sein können und dürfen.
Ja, genau, weil davon müssen wir auch ausgehen, dass wir natürlich auch länger arbeiten werden. Und da brauchen wir dann Bitcoin wiederum, weil wir brauchen natürlich auch ein System, das uns diese Planbarkeit ermöglicht. Ja?
Genau.
Alright. Ja, Urs, ich mache einen Vorschlag. Normalerweise sage ich mal, lass uns in einem Jahr nochmal reden, dann reden wir in zwei Jahren oder so, wenn wir vielleicht schon die Trends besser abschätzen können. Aber ich bin gespannt, ob du optimistischer wirst. Es war super. Es war hochfaszinierend.
Dankeschön.
Ich glaube, ich habe schon 700.000 englische Podcast-Folgen gehört. Über Demografie hat noch nie einer geredet.
Ja.
Und da bin ich auch, deswegen bin ich auch so bullish auf den deutschsprachigen Space, weil ich sehe da schon unglaubliches Potenzial. Und deswegen bin ich da optimistischer als du. Wie gibt es quasi, du hast eine Telegram-Gruppe, du hast einen Twitter-Account, du hast Pipapo, mach mal ein bisschen Werbung, wo findet man dich?
Also erstmal will ich mich auch bei dir bedanken. Dankeschön für die Einladung. Ich habe dann die Einladung gleich prompt zugesagt, dass ich auch mal nach Wien komme, ein paar Tage und mir Wien anschaue, auch sehr zu empfehlen, sehr schön. Also ein bisschen Werbung machen. Dieses Jahr, diesen Sommer wird jetzt meine Gruppe, die ich damals gegründet habe, auch noch mit einer Pflegekraft aus der Schweiz. Wir haben uns jetzt umgenannt, Bitcoin Demografie nennt die sich, der hat davor Bitcoin Gesundheit geheißen.
Eine Telegram-Gruppe, ich glaube, das muss man dazu
eine
sagen.
Eine Telegram-Gruppe, genau. Und man findet mich auch auf Twitter, beides Telegram und Twitter, @ursli2015. Und ja, also die Gruppe ist jetzt auch immer mehr gewachsen und das Thema kommt, glaube ich, auch immer mehr jetzt langsam an, weil auch die Politik immer mehr davon spricht. Und viele setzen sich jetzt auch mit der Demografie auseinander, weil unser guter Herr Heil spricht ja auch schon von den Renteneintritten der Babyboomer und dass wir jetzt dann aufpassen müssen. Also ich glaube,
wer?
Der Hubertus Heil, unser Arbeitsminister, glaube ich, ist
das. Ich verfolge die als Bitcoiner, du verlierst als Bitcoiner das Interesse an Tagespolitik. Ich weiß nicht mehr, wie die Minister heißen, weder in Österreich noch in Deutschland.
Mein Google-Algorithmus, der haut mir natürlich immer Nachrichten über Demografie und Renteneintritte.
Okay.
Ja, und da wird die Gesellschaft immer mehr sensibilisiert dafür. Und ich glaube, das kommt immer mehr auch rein. Und auch bei den Bitcoinern wird es, glaube ich, immer mehr thematisiert, weil sie es halt jetzt auch überall am eigenen Leib spüren. Ja, genau. Das sind die zwei Sachen. Und ja, ich war jetzt auf ein paar verschiedenen Podcasts noch. Letztes Jahr beim Münzweg, dann bei 21 war ich mal. Und Notsignal war ich auch mal.
Also du warst schon bei allen Top-Adressen.
Genau. Und in Blochingen habe ich mal einen Vortrag gemacht, ist auch sehr sehenswert.
Den habe ich gesehen, den kann man anschauen auf YouTube, ja?
Ja, genau. Genau.
Stark. Danke nochmal fürs Vorbeikommen.
Gerne.
Und ich wünsche dir noch gute Tage in Wien.
Dankeschön.
Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Ich gute dir.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify. Folgt uns auf YouTube. Schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.